ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Physik-Nobelpreis an zwei Wissenschaftler für Forschung zu künstlicher Intelligenz. Nach EU-Strafzöllen auf chinesische Autos. China hebt Zoll auf Cognac aus Europa ein. Die Nachrichten mit Paul Kacker. Der Physik-Nobelpreis wird heuer für Grundlagenforschung zu künstlicher Intelligenz vergeben. Wie das Nobel-Institut in Stockholm zu Mittag mitgeteilt hat, werden der Amerikaner John J. Hopfield und der britisch-kanadische Forscher Geoffrey E. Hinton ausgezeichnet für ihre Forschung zu Lernen von Maschinen durch künstliche neuronale Netze. Robert Scheppel berichtet.
Hinton und Hopfield werden für Pionierarbeiten aus den 1980ern ausgezeichnet. Damals haben die beiden die theoretischen Grundlagen geschaffen, damit ein künstliches neuronales Netz überhaupt funktionieren kann. Also ein Computerprogramm, das auf ganz ähnliche Weise lernt, wie es auch das menschliche Gehirn tut. Und es ist wohl kein Zufall, dass das Nobelpreiskomitee diese Arbeiten heuer ausgewählt hat, in genau dem Jahr, in dem Modelle wie ChatGPT für Furore gesorgt haben, aber auch für gewisse Sorgen. Darauf hat auch das Nobelpreiskomitee in Stockholm heute hingewiesen. Das Maschinenlernen sei einerseits eine mächtige Technologie, die etwa in der Medizin Anwendung findet, aber eben auch eine Technologie, die missbraucht werden könnte, sagte heute die Physikerin Ellen Moons. Der Preis ist also auch als Mahnung zu verstehen, die Technologie zum Wohle der Menschheit einzusetzen, so wie es im Testament von Alfred Nobel steht.
In drei Bundesländern gibt es weitere Bombendrohungen. In der Stadt Salzburg ist das Einkaufszentrum Europapark geräumt worden, eines der größten Einkaufszentren Österreichs. Gefunden wurde nichts. In Graz war die Keplerstraße betroffen, in Linz ist erneut eine Schule evakuiert worden, dort wird noch nach einem Sprengsatz gesucht. Vergangene Woche hat es Bombendrohungen gegen mehrere Bahnhöfe gegeben, der Staatsschutz ermittelt. In der Hofburg in Wien schließt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die erste Runde der Gespräche mit den Parteiobleuten nach der Nationalratswahl ab. Am Vormittag ist NEOS-Obfrau Beate Meindl-Reisinger bei Van der Bellen gewesen. Meindl-Reisinger sagt, der Bundespräsident habe sich vor allem über Österreichs Wirtschaft besorgt gezeigt. Als letzter kommt in einer halben Stunde Grünen-Obmann Werner Kogler. Ob sich Bundespräsident Van der Bellen danach äußern wird, ist nicht bekannt. China schlägt gegen die hohen Strafzölle der EU auf chinesische Elektroautos zurück. Die kommunistische Führung in Peking kontert mit einem Zollaufschlag auf bestimmte alkoholische Getränke. Aus Peking, Josef Dollinger.
Auto und Branntwein, diese Kombination hat noch nie Glück gebracht. Das gilt auch für den Handelsstreit zwischen der EU und China. Nachdem Europa chinesische Elektroautos mit einem Zollaufschlag bis zu 35% belegt hatte, schlägt Peking ab kommenden Freitag zurück. Für Cognac wird dann ein Strafzoll in ähnlicher Höhe fällig. Das chinesische Wirtschaftsministerium begründet das mit angeblichen Dumpingpreisen europäischer Hersteller, die die chinesischen Schnapsbrenner benachteiligen. Ein Zusammenhang mit den EU-Tarifen auf chinesische Autos bestehe laut Peking nicht. China importiert aus Europa Branntwein im Wert von mehr als 1,7 Milliarden Euro, den Großteil davon aus Frankreich.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kacker.
Das Radio Vorarlberg Wetter.
Der Föhn verabschiedet sich langsam aber sicher. Der Regen kommt. Es gibt 17 Grad Höchstwerte heute Nachmittag. Morgen kommt dann der Föhn wieder zurück. Es wird wieder sonnig. 18 bis 24 Grad morgen in 2000 Meter Höhe 12 Grad. Der Donnerstag wird nass und windig und viel Regen dann auch am Freitag. Sie sind sicher unterwegs mit Radio Vorarlberg gleich 13.04 Uhr. Keine Störungsmeldungen aktuell. Wenn Ihnen etwas auffällt, 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Dienstag. In der Reihe der Sendungen zum Landtagswahlkampf geht es heute bei uns um die NEOS. Seit 10 Jahren sind sie im Landtag, jetzt wollen die Pinken in die Regierung.
Die Menschen in Vorarlberg haben die Erwartung, dass es eben nicht mehr so weitergeht wie bisher, sondern dass es in Zukunft positive Veränderungen gibt, dass man auch wieder ein bisschen optimistisch sein kann.
Positiv verändern sollte sich aber wohl auch das NEOS-Wahlergebnis. Vor 5 Jahren gab es 8,5%. Die NEOS wirken jung und modern, aber sind sie auch sozial?
Ihre Kompetenzen bei Fragen zur Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft und Chancengleichheit sollen dahingehend abgeglichen werden, wie sie sich auch mit sozialer Gerechtigkeit vereinbaren lassen.
Das Thema Klima nimmt im NEOS-Wahlprogramm breiten Raum ein.
Bei der Verkehrsinfrastruktur positioniert man sich ganz klar gegen Stadttunnel und S18. Stadttunnel wird als eine fatale Fehlinvestition bezeichnet. Stattdessen setzt man massiv auf den Ausbau der Schiene, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr.
Das leistbare Wohnen steht, wie bei allen Parteien, auch bei den Neos, ganz oben.
Mehr als die anderen Parteien schlagen sie vor, in die Raumordnung einzugreifen, indem sie höher bauen wollen. Sie wollen die Bauordnung entrümpeln, zum Beispiel bei der Stellplatzverpflichtung.
Die Neos im Wahlkampf, darum geht es heute bei uns hier in Neues bei Neustädter. Spitzenkandidatin Claudia Gamon ist unser Gast. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie beurteilen Sie die Neos? Sind Sie reif für die Landesregierung?
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Bei Neustädter, heute mit Irina Basch am Telefon, Manfred Walser, Abwicklung und Bernhard Dorkele, Produktion. Teil 3 heute der NBN-Sendungen mit den im Landtag vertretenen Parteien. Heute geht es um die Neos. Seit 10 Jahren sind sie im Landtag. Vor 5 Jahren gab es 8,5% bei der Landtagswahl, bei der Nationalratswahl. Vor 10 Tagen gab es 12,6%. Wofür stehen die Neos eigentlich wirklich? Sind sie reif für die Landesregierung? Würden sie in der Landesregierung Vorarlberg gut tun? Das sind die Fragen, die wir mit Ihnen diskutieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook können Sie mitdiskutieren unter ORF Vorarlberg. Ich begrüße ganz herzlich die Spitzenkandidatin Claudia Gamon. Grüß Gott.
Schönen guten Tag.
Frau Gamon, heute wieder große Elefanten und Claudia Gamon-Runde, sagen wir so, dass man höflich ist, bei uns im ORF 2 bundesweit ab 21.05 Uhr. Was mich schon immer mal interessieren würde, geht man da dann mit speziellen Vorsätzen rein? Es gab die Elefantenrunde letzte Woche und am Donnerstag gibt es noch einmal eine und so weiter und so fort. Gibt es heute was Spezielles, was Sie sich vornehmen?
Nein, man nimmt sich vor, die Punkte, die einem wichtig sind und das, was man fordert, so verständlich wie möglich und so präzise wie möglich auf den Punkt zu bringen. Das ist ja oft eine große Herausforderung. Man sagt ja immer, bitte halten Sie sich kurz.
Mhm, stimmt.
Das ist gar nicht so einfach, weil man hat ja oft auch viel zu erzählen. Und im EU-Parlament habe ich 5 Jahre lang geübt, mich ganz kurz zu halten, weil man darf ja meistens nur 1 Minute lang sprechen. Da muss man sich wirklich überlegen, was ist das Wichtigste, was ich eigentlich sagen möchte.
Okay. Sie haben es angesprochen, auch hier kurze Antworten. Das ist gut, dann sind wir ja im guten Auskommen. Haben wir die Christine schon? Ist sie schon fertig? Ja, ich möchte mit der Christine beginnen. Ich habe uns angerufen, weil ihr Schlusssatz so absolut genial ist für eine Sendung im Wahlkampf. Bitte.
Hallo, ich hätte gern, dass alle Parteien miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, weil in jeder Partei sind gute Leute. Und wir haben es einfach satt, dass wir immer gegeneinander schießen.
Das jetzt als prinzipielle Aussage von Ihnen für diesen Wahlkampf und für die Zeit der Wahl dann.
Ich möchte, dass in der Landesregierung angefangen wird, einmal miteinander zu arbeiten, nicht immer gegeneinander. Ich scheiße auf die Farben.
Danke, Christine. Sieht man zwar nicht im Radio, aber es zeigt, was sie wirklich empfindet. Ehrliche Worte, Meinungsfreiheit bei uns in Neues bei Neustädter. Ist das eine Utopie, Claudia Gamon? Dass dieses Zusammenarbeiten im Vordergrund steht?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele aus der ganzen Welt, wie Politik und Demokratie auch anders funktionieren kann. Ich möchte aber ein bisschen differenzieren, dieses quasi Gegeneinander. Ich finde die innerliche Auseinandersetzung, das ist sehr wichtig. Da kann man auch mal gepflegt streiten. Ich glaube, was die Menschen stört, oder das ist jetzt meine Interpretation, ist, dass man selten am Konsens arbeitet, um gemeinsam etwas weiterzubringen, sondern der eine sagt A, der andere sagt B und sagt man, ja gut, da kommen wir nicht zusammen. Aber so funktioniert Demokratie ja nicht. Man muss Mehrheiten bauen und muss auch ein wenig auf das Gegenüber zugehen, um herauszufinden, warum will der das so? Und kann ich vielleicht auch einen Weg finden, um mich einen Schritt darauf zuzubewegen, damit wir gemeinsam eine gute Lösung finden, die wir gemeinsam unterstützen können, um auch etwas weiterzubringen.
Auch bei dieser Sendung heute sind meine 3 Co-Interviewer dabei. Der Sepp Gröfler, der Geschäftsführer der Telefonseelsorge, ist sozusagen für das soziale Gewissen der Parteien zuständig. Er hat sich viele Gedanken gemacht und hat über die Neos in Vorarlberg folgenden Text geschrieben.
Für mich sind die Neos die Hüterinnen der Transparenz. Ihr starkes Augenmerk auf Offenheit und Durchschaubarkeit in der Politik bringt mehr Klarheit und lädt auch alle Mitbewerberinnen ein, ihre Arbeit für die Bevölkerung nachvollziehbarer zu gestalten. Die Zeit der Opposition möchten sie hinter sich lassen und würden gerne Verantwortung übernehmen, um ihre Ideen zu Reformen und Fortschritt besser umsetzen zu können. Vieles scheint für sie mach- und herstellbar zu sein. Und dadurch ist manchmal der Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft getrübt. Der Gerhard Bolt sagt, viele meinen, wenn sich einfach nur alle ins Zeug legen, dann wird das schon. Aber manchmal liegt es halt auch am Zeug. Dieses Zitat ist mir im Hinblick auf die Neos eingefallen. Man muss nur wollen, greift manchmal zu kurz. Und es sind nicht immer die Anstrengungen das Problem. Ich wünsche mir von den Neos, dass sie sich weiterhin als Vorreiter für politische Transparenz positionieren. Ihre Kompetenzen bei Fragen zur Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft und Chancengleichheit sollen dahingehend abgeglichen werden, wie sie sich auch mit sozialer Gerechtigkeit vereinbaren lassen.
Sagt der Sepp Gröfler, manchmal ist der Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft getrübt, hat er im ersten Teil gesagt, und das Ganze soll mit der sozialen Gerechtigkeit vereinbar sein. Fühlen Sie sich ertappt im Projekt?
Also erstens einmal finde ich, bezeichnet zu werden als Hüterinnen der Transparenz ein sehr schönes Kompliment. Das stimmt ja auch, das machen wir seit Jahren. Das ist ein wenig unsere Raison d'être.
Was heißt das?
Der Grund, warum wir sind.
Gut.
Unsere Daseinsberechtigung auch ein wenig. Ich glaube, ich kann das verstehen, weil das oft über uns erzählt wird. Aber er hatte zum Schluss auch gesagt, Bildung ist uns ein wichtiges Thema und das ist für mich die wichtigste Gerechtigkeitspolitik auch, in Vorarlberg, im Land auch, bei den Kleinsten anzufangen. Und das, was er eben erzählt hat, auch dieser Gedanke darüber, es reicht nicht nur, wenn man will, man muss sich nur besonders anstrengen. Das stimmt, ja eben, es kann nicht jeder dasselbe leisten, aber wir sollten dieselben Möglichkeiten schaffen. Aber das startet bei der Bildung, wenn wir es nicht schaffen, dass alle Kinder dieselben Chancen haben, erfolgreich zu sein im Leben, unabhängig davon, was ihr Elternhaus hat, kann, geleistet hat, dann werden wir nie eine gerechte Gesellschaft haben. Das ist für uns ganz klar. Das ist auch ein humanistisches Prinzip, das für uns ganz wichtig ist. Und das ist für mich auch soziale Gerechtigkeit.
Also die kommt nicht zu kurz bei den Neos?
Nein, ich, Ich glaube, wir sind auch die Partei, die dieses Thema Bildung am ehesten in den Mittelpunkt stellt in diesem Landtagswahlkampf. Ich habe weder bei der letzten ORF-Diskussion noch sonst irgendwo groß über das Thema Bildung diskutieren müssen. Das finde ich sehr schade, weil erstens einmal kann man auf Landesebene sehr viel Positives bewegen und andererseits ist es einfach wichtig. Ganz viele Probleme, mit denen wir uns herumschlagen, gerade wenn wir über Probleme im Bereich Integration sprechen, haben doch etwas ganz Großes mit Bildung zu tun. Und warum reden wir da um den großen Brei herum, anstatt konkret zu sagen, machen wir es in der Bildung besser?
Sie sprechen auf einer Revolution, einer Bildungsrevolution. Dazu werden wir dann noch zwei, drei genauere Dinge hoffentlich erfahren. Noch einmal, der Sepp Gröfler, Geschäftsführer der Telefonseelsorge, auch an Sie, hat eine konkrete Frage. Und das ist ein Fall, den in der Telefonseelsorge die eine Mitarbeiterin entgegengenommen hat. Der Sepp, nochmal.
Ein 61-jähriger Mann ruft an. Seit seiner Lehrzeit arbeitet er am Bau. Und körperlich ist er fix und fertig und kann nicht mehr. Er möchte gerne in Pension gehen, sie lassen ihn aber nicht, beziehungsweise kann er sich die vielen Abschläge nicht leisten. Am liebsten würde er sich hinlegen und nicht mehr aufstehen. Wie würden Sie auf so einen Anruf reagieren?
Also gemeint ist nicht Sie, Claudia Gamon, lassen ihn nicht in Pension gehen, sondern das System. Wie würden Sie reagieren? Was sagen Sie dem Mann?
Ich glaube, es ist wichtig, einmal zuerst Wertschätzung zu zeigen und auch Danke zu sagen für den Einsatz, den er sein Leben lang gezeigt hat. Ich kann total nachvollziehen, dass es sich am Ende eines anstrengenden Arbeitslebens, auch in Berufen, wo man auch mehr körperlich geleistet hat als andere, es macht natürlich einen Unterschied, ob man sein Leben lang in einem Büro arbeitet oder sein Leben lang am Bau arbeitet, das ist mir ganz klar. Und ja, zuerst einmal Wertschätzung zu sagen und auch ein Verständnis dafür zu haben, dass eben manche in diesem Alter nicht mehr können. Das verstehe ich auch. Und wenn wir über das Thema Pensionsreform reden, dann möchten wir auch nicht über die reden, die nicht mehr können. Das ist mir ganz wichtig.
Aber über die muss man reden, weil es viele von denen gibt. Würden Sie so weit gehen als Politikerin, dass Sie diesem Mann den Gang in die Politik in die Pension erleichtern täten? Also 60 Jahre, mit 60 ist genug, wenn er dementsprechend beieinander ist?
Das ist eine ganz individuelle Frage. Und ich würde ein längeres Gespräch gerne mit diesem Herrn dann führen wollen, wenn es mir auch darum geht, zu zeigen, erstens einmal Verständnis dafür zu haben, für seine Lebensleistung und mir dann ganz genau anschauen, in welcher Situation steht er denn? Was bedeutet das? Welche Abschläge müsste er in Kauf nehmen? Und wie kann man auch, wenn es ein Teilarbeiten noch ist, einfacher machen? Wir möchten ja vor allem das Pensionssystem flexibilisieren, weil wir verstehen, dass es am Ende des Arbeitslebens für manche lange nicht mehr im vollen Ausmaß geht, dass viele auch mit Krankheiten zu kämpfen haben, wo sie nicht mehr den vollen Einsatz zeigen können. Und da muss unser System flexibler sein, um auch zu sagen, es soll ja gar nicht darum gehen, dass man voll dann alle Abschläge hat, sondern vielleicht gibt es eine flexiblere Einstiegslösung, damit man auch noch ein bisschen einzahlen kann. Und vor allem auch, damit jedem klar ist, was habe ich denn davon, auch noch ein bisschen mehr zu arbeiten oder eben nicht. Ich glaube, diese Intransparenz macht das auch schwierig.
Wir gleiten ab in Bundesthemen. Aufpassen. Nein, ich bin schuld, weil wir das Thema Pensionen gehabt haben. Claudia Gamon ist bei uns zu Gast, Spitzenkandidatin der NEOS. Wir gehen der Frage nach, wofür stehen die NEOS eigentlich? Würden Sie dem Land gut tun, wenn Sie in die Landesregierung kämen? Sind Sie reif für die Landesregierung? Wie ist Ihre Meinung, werte Hörerinnen und Hörer? Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook ORF Vorarlberg. We'll be right back.
hide and think I'm cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped away.
Neos, heute als Thema bei uns hier in Neuss-Bad Neustädter. Claudia Gamon, die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am kommenden Sonntag, ist bei mir zu Gast. Im Facebook ist einiges los bei uns unter ORF Vorarlberg. Gottes Willen bitte nicht die Neos in die Regierung ist da mal zu lesen. Dann kommen da eine oder andere Verschwörungstheorie. Für wen, was genau sind die Neos gut? Dann die Mechthild Bawart verteidigt die Neos. Ein Aspekt wurde bislang nicht beleuchtet, dass nämlich dass bei den Neos sich junge Menschen politisch engagieren und nicht nur reden. Da haben wir wieder das Thema jung und hier kommt nämlich noch Norbert Halbeisen. Wenn die Neos reif für die Landesregierung wären, schreibt der Herr Halbeisen, dann müsst ihr auch die Seniorinnen und Senioren mehr wertschätzen.
Das tun wir ja auch, also... Das ist bei uns ganz klar Teil des Programms.
Einen Zusatz habe ich noch nicht vorgelesen. Und nicht 100 Fragen bei einem freiwilligen Projekt der Senioren, die ohnehin schon geklärt sind, verlangen. Wissen Sie, worum es geht?
Nein.
Okay, gut. Also sind Senioren genug berücksichtigt im Programm und auch in der Denke, im Mindset der Partei?
Also ich möchte euch widersprechen, dass quasi Seniorinnen sich ausschließend für Seniorinnenanliegen interessieren, genauso wie junge Menschen sich ja quasi nur für Jugendpolitik interessieren. Ich glaube, das ist immer ein sehr eingeschränkter Blick darauf, was die für Interessen haben, weil ich kenne auch sehr viele Seniorinnen, die sich ja bei uns engagieren, explizit, weil sie sagen, sie wollen für eine gute Bildungspolitik kämpfen, auch für eine Pensionsreform, damit für junge Menschen noch etwas übrig ist, weil ihnen die nächste Generation ein Anliegen ist. Wir kennen das ja auch aus der Klimabewegung, wo sehr viele Großeltern ja auch dabei sind, die sagen, ich mache das für meine Nachfahrinnen. Das finde ich auch immer einen sehr schönen Gedanken und eine sehr schöne Motivation, um sich politisch zu engagieren. Und das ist ja unsere Bewegung. Wir sind sehr bunt, wir haben Menschen aus allen Altersgruppen dabei. Und ja, wir geben auch jungen Menschen eine Chance, Politik zu machen, weil das ist lange in der Politik viel zu kurz gekommen.
Gut, dann haben wir als nächstes das Thema Wohnen. Sehr, sehr breites Thema, leistbares Wohnen in Vorarlberg. Großes Thema bei allen Fraktionen, die antreten, auch bei den Kleinen, die am Sonntag sich zur Wahl stellen. Auch bei uns in dieser Sendung analysiert wieder Wolfgang Ammann vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen das Wahlprogramm der Neos. Ammann sagt auch, leistbares Wohnen, ganz breites Thema auch bei den Neos, wie bei allen anderen. Aber er hat noch etwas ganz Spezielles gefunden, der Wolfgang Ammann.
Mehr als die anderen Parteien schlagen sie vor, in die Raumordnung einzugreifen, indem sie höher bauen wollen. Sie wollen die Bauordnung entrümpeln, zum Beispiel bei der Stellplatzverpflichtung. Sie haben dann allerdings auch ein paar Forderungen, die so nicht funktionieren werden. Beispielsweise eine einkommensabhängige Miete im sozialen Wohnbau. Das heißt, dass politisch definiert wird, dass zum Beispiel nicht mehr als 25% des verfügbaren Einkommens für die Miete aufgewendet werden darf. Das bedeutet, dass man den Leuten monatlich in die Geldbörse schauen muss. Das bedeutet, dass die Gemeinnützigen nicht kalkulieren können, wie hoch die Miete ist, die sie bekommen. Einkommensabhängige Mieten wurden vielfach gefordert, vor allem von sozialistischen Regierungen. Aber man kann ziemlich klar aus der Literatur ableiten, dass das ein Modell ist, das schlechte Ergebnisse erzielt. Unser System mit Wohnbeihilfen für die einkommensschwächsten Haushalte hat bessere Ergebnisse.
Zwei Themen natürlich. Beginnen wir bei den einkommensabhängigen Mieten, bitte, Frau Gamon.
Also um konkret auf das einzugehen, ich glaube, das kann man schon auch so gestalten, dass man eben nicht monatlich reinschauen muss. Man kann da ja eine gewisse Frist auch reinnehmen und sagen, natürlich muss es planbar bleiben. Das steht für mich außer Frage. Es geht aber auch um ein Thema der der Gerechtigkeit und dass das Sinn macht. Das ist der Gedanke dahinter. Aber ich bin total offen, auch bei allen Vorschlägen, die wir machen, wenn es dann um die Implementierbarkeit geht. Und es gibt auch einen relevanten Punkt, den man berücksichtigen muss. Da bin ich die Erste, die sagt, ja gut, da schauen wir da drauf.
Okay. Aber mir geht es einfach auch darum, einmal von den Experten klären zu lassen, was wirklich in den Programmen steht. Mhm. Auch schon erlebt, dass vegetarisches Essen ins Programm rutscht, obwohl man wenig Vegetarierblut in sich hat. Aber Sie haben gesagt, Gerechtigkeit. Ist es gerecht, wenn jemand weniger Miete zahlt wie der Nachbar? Wenn er etwas weniger verdient, ist das
nein,
gerecht?
Uns also geht
so ist es
darum,
für mich zu verstehen gewesen.
Okay, na, das, was ich sagen wollte, ist, es geht darum, dass der gemeinnützige Wohnbau vor allem auch immer denen zur Verfügung steht, die es wirklich brauchen. Ich glaube, die Diskussion kenne ich zum Beispiel auch aus verschiedenen Wahlen in Wien in der Vergangenheit, wo es immer berühmte Beispiele gab von sehr gut verdienenden Menschen, die noch im Gemeindebau leben.
Ich glaub, Mieterschutz seit 24.000 Jahren, klar.
Ja, und ich glaube, wir kennen alle die berühmten Geschichten, um die es da geht. Das empfinden viele Menschen als ungerecht, das verstehe ich auch, aber mir geht es auch darum, dass immer der Wohnraum für die zur Verfügung steht, die ihn dann wirklich brauchen. Und wir haben ein Thema mit knapper Verfügbarkeit im gemeinnützigen Wohnbau. Ich glaube, es ging in den letzten paar Sendungen immer über dieses Thema. Das ist eine große Herausforderung in Vorarlberg. Das ist eine Idee von uns, um auch zu schauen, dass wirklich die ihn dringendst brauchen, dass er denen auch zur Verfügung steht. Und wir auch eine gewisse Kontrolle darüber haben, dass wenn jemand theoretisch schon die Möglichkeit hätte, in den privaten Markt rüberzugehen, dass man da auch dafür sorgt, dass das aber bestimmte Übergangsfristen braucht, ist mir vollkommen klar. Man soll ja auch nicht sagen, von einem Monat auf den anderen, jetzt bist du raus. Das ist ja nicht vernünftig.
Auf die Straße stellen, die nehmen es niemand. Dann sind wir beim ersten Teil dieses Originaltons von Wolfgang Ammann. Eingriff in die Raumordnung, höher bauen. Wie hoch soll gebaut werden dürfen?
Uns geht es um das Prinzip, dass man vor allem im Rheintal, wo wir einen sehr urbanen Lebensraum haben, den auch urban sein lässt. Das bedeutet, verdichteter bauen, höher bauen. Ich würde da keine Angst davor haben, also wir reden jetzt nicht von Skyscrapern in Vorarlberg, aber dass man bewusst sagt, eben im städtischen Gebiet ist nicht EG+2, sondern dass man auch einmal höher bauen kann. Weil ja auch, und das möchte ich in die Diskussion hineinbringen, es ein ungemeines Wachstum auch an Lebensqualität sein kann, wenn man städtisch leben kann. Man hat kürzere Wege, man hat vielleicht auch mehr Möglichkeiten für Gastronomie, weil es natürlich für Gastronomie auch wichtig ist, Menschen herumzuhaben, die da hineingehen. Und das ist ja das, was man immer toll findet am Leben in der Stadt. Und das ist ja das Unfassbare in Vorarlberg, dass wir beides haben können. Wir haben einen städtischen Raum im Rheintal und wir haben die ländlichen Täler, wo man auch wirklich richtig ländlich leben kann, wenn man das möchte. Aber im Rheintal ist der Platz knapp. Und wenn wir wollen, dass man günstig leben kann, dann sollten wir auch wirklich das wagen, echt ins Städtische hineinzugehen.
Also Klein Manhattan.
Ja, why not? Das ist ja Downtown Vorarlberg und das ist ja auch gut so.
Gut. Mit dem Central Park in der Mitte. Ja. Als New York-Fan geht mir das Herz auf. Dazu noch die Frage von Wolfgang Ammann. Das ist genau in dieser Thematik drinnen. Bitte.
Sehr geehrte Frau Gamon, Sie als Parteivorsitzende der NEOS Vorarlberg würde ich gerne fragen, was Ihr Bild für die zukünftige Entwicklung des unteren Rheintals ist. Soll das eine Stadt werden oder sollen die Gemeinden im unteren Rheintal ihren ländlichen Charakter weiterhin behalten?
Gibt es da einen Spagat, der einem eine Zerrung zuziehen wird als Politiker, Politikerin? Gerade das unter einen Hut zu bringen. Weil Sie werden es ja wahrscheinlich sagen, das Urbane, ja natürlich, aber natürlich auch das Ländliche, das Schöne.
Ja, also ich glaube, wir können das Städtische wagen. Ich glaube, dass die Menschen dort auch bereit dafür sind, sonst würden wir nicht ständig diese Diskussionen führen, wie können wir noch mehr öffentlichen Verkehr haben, aber auch das günstige Wohnen oder dass man eben oft auch hört, boah, ein Wahnsinn, das funktioniert hier nicht mit der Gastronomie und da gibt es keine Gasthäuser mehr. Dann müssen wir halt auch schauen, was braucht es denn, damit wir diese lebendige Gesellschaft dort haben können. Aber es ist ja nicht so, als ob man dann sofort quasi in Paris wäre, sondern wir haben ja immer noch den Grünraum trotzdem vergleichsweise vor der Tür, direkt vor der Nase. Man hat den Bodensee relativ schnell erreicht. Das ist ja ein städtisches Leben, von dem andere nur träumen können.
Claudia Gamon, heute bei uns zu Gast, die Spitzenkandidatin der NEOS. Am Sonntag ist Landtagswahl und deshalb machen wir diese Woche in Neuss-Bernstedt Sondersendungen sozusagen vor der Landtagswahl. Ihre Fragen an Claudia Gamon, verehrte Hörerinnen und Hörer. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind die Neos reif für die Landesregierung? Wofür stehen Sie? Tun die Neos vor Vorarlberg gut mit Ihrem Ansatz, Politik zu machen? Dornbirn 38 30 radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook können Sie nach wie vor mitdiskutieren unter ORF Vorarlberg.
So much faith in people who are lying. They're so easy to deceive. Ain't no mystery. You know the words set you free. They're for all the world to see. When you got it on your side, there's no reason left to hide. You gotta give it to receive.
Neues bei Neustädter.
Die Neos im Wahlkampf, darum geht es heute bei uns hier in Neues bei Neustädter. Spitzenkandidatin Claudia Gamon ist unser Gast.
Die Zeit der Opposition möchten Sie hinter sich lassen und würden gerne Verantwortung übernehmen, um Ihre Ideen zu Reformen und Fortschritt besser umsetzen zu können. Vieles scheint für Sie mach- und herstellbar zu sein. Und dadurch ist manchmal der Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft getrübt.
Wenn man aber die Forderungen bezüglich Agrarförderung, also da weg von der Fläche zu kommen und die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen zusammenführt, dann führt das zu relevanten Preissteigerungen bei Lebensmitteln aus der Agroindustrie und der Massentierhaltung.
Einkommensabhängige Mieten wurden vielfach gefordert, vor allem von sozialistischen Regierungen. Aber man kann ziemlich klar aus der Literatur ableiten, dass das ein Modell ist, das schlechte Ergebnisse erzielt.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Am Telefon unter Dornbirn 38 30, der Karl Weibel aus Honems.
Und zwar, ja, wenn es ja darum geht, die Neos, ich finde, dass die Neos sehr gut büßen, die Landesregierung mal passend hätten und die Claudia Gamon und jetzt die Frau Lackner, das ist noch von einer alten Arbeitskollegin-Tochter. Ich glaube, die machen aber eine sehr gute, tolle Arbeit und die würden sehr gut in die Landesregierung passen, dass da mal ein kleiner frischer Wind dazu reinkommt.
Und auch vom Programm her, können Sie das beurteilen oder einfach nur einmal erklären, neue Gesichter, erklären, neues Blut?
Nein, und vom Programm her, und ja, ich bin selber jetzt in der Situation, dass ich bald einmal in Pension gehen könnte, und ich weiß, dass Neos sind auch wieder eine Reform. Es sind aber Sachen, die man auch angehen muss, die natürlich einfach so nochmal wieder sehr wahrscheinlich finanzierbar sind und wo man ganz klar etwas dran schaffen muss und etwas tun muss.
Sagt der Karl Weibel aus Hunems. Frau Gamon, warum sind Sie wichtig für die Landesregierung? Warum, was hat Vorarlberg an Ihnen, wenn Sie in die Landesregierung kämen? Was haben wir davon, wir Xiebergerinnen und Xieberger?
Reformen in der Landesregierung.
Das tut ja nicht weh.
Reformen? Ja. Die können ja super sein. Denken wir zum Beispiel an Reformen im Bildungsbereich. Denken wir an Reformen für den Bürokratieabbau zum Beispiel. Da hat jeder was davon. Ist schon klar, es gibt auch gewisse Reformen, die sind manchmal schwierig. Das ist ja auch unsere Ansage gewesen bei diesem Nationalratswahlkampf, dass man sagt, es gibt auch Dinge, die man mal ansprechen muss. Wir sind gerne die Einzigen, die die schwierigen Dinge ansprechen. Irgendjemand muss das in die Diskussion hineinwerfen. Aber sonst kommen wir ja nicht weiter. Und es gibt ja sehr viel Unzufriedenheit auch, die kann ich auch verstehen. Aber dem möchte ich immer etwas Positives und etwas Optimistisches entgegensetzen, dass man sagt, es muss ja nicht so sein. Es gibt Ideen, wie man aus dem herauskommt. Und ganz viele Dinge werden schon lange diskutiert. Die Menschen wissen, dass es wichtig ist. Jeder weiß, dass da vielleicht schwierige Veränderungen auf einen zukommen. Aber es wird ja nicht besser, wenn man nichts tut. Es wird nur von Jahr zu Jahr schwieriger.
Kommen wir zu einem ganz konkreten Punkt. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm gelesen, Bildungsrevolution. Und dann, die Brennpunktschulen sollen zu Vorzeigeschulen werden. Also Brennpunktschulen sind Schulen, in denen die ganzen Umstände, sagen wir so, schwierig sind. Für Schülerinnen, für Lehrerinnen, aber auch für die Eltern. Wie wollen Sie eine Brennpunktschule, die mit den ganzen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, zu einer Vorzeigeschule machen? Was bräuchte das und wer soll es zahlen?
Also zuerst einmal wollen wir mit einem sogenannten Chancenindex starten. Da geht es darum, dass wir eben schauen, welche sind denn diese Schulen, die besondere Herausforderungen haben. Jetzt ist mir klar, dass die meisten Leute, vor allem die Kinder in solchen Schulen haben und auch die Lehrerinnen, die dort unterrichten, mit freiem Auge sehen können. Das ist es. Aber man soll das transparent machen. Und es gibt ja verschiedene Faktoren, die man hier hineinnehmen muss.
Also eine Landkarte der Brennpunktschulen im Land?
Ja, ich glaube, es weiß eh jeder, wo die Brennpunktschulen sind. Ja. Aber mir geht es darum, das transparent zu machen.
Im eigenen Umfeld, ich weiß nicht, wo die Brennpunktschule nütze, dass ich das beispielsweise. Das,
vielleicht gibt es auch keine.
Vielleicht, kann ja sein.
Es gibt ja anscheinend, es gab ja vor ein paar Monaten diese Diskussion, dass das Ministerium sehr wohl eine Liste hat, auch aus allen Bundesländern, aber dass man nicht sagen möchte, welche die denn sind in Vorarlberg. Aber es geht ja darum, man braucht diese transparente Auflistung und diesen Index, um auch zu wissen, welche Schulen haben besondere Herausforderungen und brauchen aber auch besondere Unterstützung. Zum Beispiel, Lehrerinnen klagen sehr oft über die Bürokratie, dass sie sich nicht auf das Unterrichten konzentrieren können, sondern größtenteils Listen ausfüllen. Wir haben eine Lehrerinnenbefragung gemacht, österreichweit ist das rausgekommen. Lehrer brauchen Assistenzkräfte, die brauchen Assistenzkräfte für die ganze Schule, die sich um diese Dinge kümmern, damit sie sich auch aufs Unterrichten konzentrieren können. Sie brauchen aber auch an diesen Brennpunktschulen Psychologinnen, Jugendpsychologinnen, die sich mit den jungen Menschen und deren Herausforderungen beschäftigen können, genauso wie sie Sozialarbeiterinnen an der Schule brauchen. Das sind Teams, die gemeinsam arbeiten, fächerübergreifend, die verschiedene Dinge hineinbringen, weil alles andere ist unfair den Kindern gegenüber, aber auch den Lehrerinnen gegenüber, weil viele sagen, ich kann ja gar nicht das machen, wofür ich ausgebildet bin, sondern ich muss mich mit ganz anderen Problemen auseinandersetzen, weil sehr viele Kinder sind, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, wo es zu Hause nicht gut läuft. Und die Schule kann das, so wie es derzeit ausschaut, nicht alles lösen. Aber wir wollen das ja machen. Wir möchten diesen Kindern eine Chance geben. Wir möchten diesen Jugendlichen eine Chance geben, weil die können nichts dafür.
Okay, also bessere Ausstattung auch finanziell, damit genau. Man sich das Ganze leisten genau. kann. Wo aber dann das Personal herkommt, ist dann natürlich nachrangig zu klären, weil der Personalmangel in diesen ganzen Bereichen, die Sie angesprochen haben, ist natürlich extrem.
Genau, aber wir kämpfen aber ja auch in anderen Bereichen darüber. Wir kämpfen in der Pflege damit, in ganz vielen Bereichen kämpfen wir damit. Aber deshalb wird es ja nicht besser. Also das soll kein Grund sein, dass man diese Dinge nicht tut.
Okay, dann kommen wir zum Thema Klima. Haben wir noch nicht gehabt, oder? Wir sind jetzt beim Herrn Drechsel. Ja, genau. Oder? Ja. Genau, Christoph Drechsel, Klima vor. Auch er hat sich das Wahlprogramm der NEOS wieder angeschaut mit seinem Team Und seine allgemeine Einschätzung jetzt einmal vom NEOS-Wahlprogramm in Richtung Klima?
Ja, die NEOS verfolgen eine sehr klare Klimastrategie und verweisen mehrfach auf die wissenschaftliche Evidenz. Also da ist vieles sehr stimmig. Sie sehen Handlungsbedarf in allen Sektoren. Bei der Verkehrsinfrastruktur positioniert man sich ganz klar gegen Stadttunnel und S18. Stadttunnel wird als eine fatale Fehlinvestition bezeichnet. Stattdessen setzt man massiv auf den Ausbau der Schiene, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Und auch im Bereich Ernährung und Landwirtschaft sieht man viel Handlungsbedarf, allerdings eher auf EU-Ebene. Dabei stellt eine wesentliche Forderung die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen dar. Das finden wir sehr interessant und durchaus auch stimmig.
Viele Punkte, deshalb auch die Bitte auf wirklich kurze Antworten. Zunächst einmal S18, klares Nein zu S18. Jetzt stellen sich die NEOS in meiner Wahrnehmung ganz persönlich auch sehr stark in den Dienst der Wirtschaft, der Unternehmer. Und wie wollen Sie das einem Unternehmer klar machen? Die IV, Wirtschaftskammer, alle sagen ja, wir brauchen die S18.
Ich verstehe nicht, warum wir nie darüber reden, was das für ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort ist, wenn wir die Schiene nicht ausbauen.
Darauf komme ich dann schon noch. Jetzt einmal die S18.
Erstens einmal, wir stellen uns, glaube ich, gegen diese Variante, die zur Debatte steht, weil wir einfach glauben, dass das Verfahrensrisiko viel zu groß ist und dass das dazu führen wird, dass schlussendlich gar nichts gebaut wird. Wenn die Wirtschaft sagt, wir brauchen eine Straße und wir brauchen auch Entlastung und das sagt die Bevölkerung in der Region, dann möchte ich aber doch eine Lösung haben, die realisierbar ist. Und das verstehe ich an dieser Debatte und auch an dem Draufbleiben an dieser CP-Variante nicht, weil das Verfahrensrisiko ist doch sehr groß. Und wenn das dazu führt, dass wir in 10 Jahren immer noch da sitzen und darüber reden, man soll diese Variante endlich bauen, dann denke ich mir, das ist Themenverfehlung und der Job wurde nicht erledigt von der Politik. Das ist jetzt meine dritte Landtagswahl, wo ich aktiv bin. Wir befinden uns mehr oder weniger immer noch in derselben Situation. Ich will gar nicht über die Jahrzehnte davor sprechen.
Demgegenüber gab es Rückschritt in der ganzen Geschichte, also zu den 80er Jahren. Das zweite Thema, Sie haben es gesagt, Güter auf die Schiene, wie? Gerade nach Deutschland raus, wir haben ja die Diskussion, Bodenseeufer, wie wollen Sie das machen?
Es braucht unbedingt einen zweigleisigen Ausbau, das ist ganz klar, aber der muss unter der Erde passieren. Aha, für uns, also ist die Unterflur, für uns ist die Unterflur, so wie sie, also ich meine, da muss man sich das Projekt natürlich erst einmal anschauen und da sind wir am Beginn dieses ganzen Prozesses, aber wir möchten, dass der Prozess sofort losgeht und da soll man auch nicht warten auf die ÖBB, weil die sind ja in der Vergangenheit doch sehr skeptisch dem Projekt gegenüber gewesen. Ich finde es okay, dass sie jetzt ein bisschen aufwärmen in der Frage, aber ich denke, dass bei den vielen Bedenken, die es gibt, zum Beispiel beim Grundwasser, das sind Dinge, da müssen wir nicht auf die ÖBB warten. Wenn es eine Arbeitsgruppe gibt, die sich damit beschäftigt und die auch endlich einmal tagen soll, dann sollte die auch ein Budget haben, damit sie zum Beispiel Studien gleich schon in Auftrag geben kann und wir nicht Jahre warten, bis die ÖBB etwas erledigt hat. Da müssen wir selber ins Tun kommen, wenn das ganze Land und auch die Landespolitik sagt, wir wollen das.
Okay, gut. Und das Letzte noch, umweltfeindliche Subventionen. Abschaffen, kürzen. Was sind solche?
Naja, wir kennen ja diverse Förderungen, die es für
Diesel
ja, zum Beispiel. Okay. Aber ich habe lange in der europäischen Politik gearbeitet und das Kommentar war ja auch, viele Dinge sagen, sind europäische Sachen. Das stimmt aber halt einfach. Ich könnte natürlich so tun, als könnte man Dinge wie die Agrarpolitik im Land groß verändern. Es ist aber nun einmal EU-Sache und ich fände es jetzt auch falsch, wenn ich was anderes behaupten würde. Und dasselbe ist auch, oft bei den Subventionen haben die manchmal auch eine europäische Grundlage, was noch möglich ist und was nicht. Und dann wird es auf nationaler Ebene umgesetzt. Wir glauben, dass es hier klare Linien auch für die gesamte Europäische Union geben muss, weil wir möchten auch nicht, dass die Mitgliedstaaten plötzlich in einem Wettbewerb von klimaschädlichen Subventionen sind. Da muss man schon auch sagen, wenn, dann machen wir es alle richtig. Und dann geht es darum, dass man über Emissionshandel ist immer ein komplexer Begriff, aber das ist ja das europäische System der CO2-Besteuerung unter Anführungszeichen auch nicht richtig, aber ich probiere es jetzt ein wenig zum Schreiben, damit es für jeden auch klar ist, um was es geht, dass wir dort auch alle Dinge hineinnehmen, weil es kann nicht sein, dass es immer noch teurer ist, klimafreundlich zu leben und mobil zu sein und so weiter und zum Beispiel auch zu bauen, sondern das sind ja oft Kosten in der alten Welt, in der alten Technologie, die wir nicht hineinrechnen, aber die in der Zukunft noch auf uns zukommen werden. Und da muss man einfach klar budgetieren.
Okay, und jetzt noch die Frage vom Christoph Drechsel.
bei den NEOS setzt man, was die persönliche Ebene anbelangt, ausschließlich auf Bildung. Wenn man aber die Forderungen bezüglich Agrarförderung, also da weg von der Fläche zu kommen und die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen zusammenführt, dann führt das zu relevanten Preissteigerungen bei Lebensmitteln aus der Agroindustrie und der Massentierhaltung. Sollen jetzt diese Mittel in die Biolandwirtschaft fließen und geht sich das für die Konsumenten und Konsumentinnen dann auch wirklich kostenneutral aus?
Subventionen weg, Preise rauf. Das ist die Gleichung, die ich auch herausgelesen habe aus dem, was er gesagt hat, der Christoph Drechsel. Was ist mit Preissteigerung bei den Lebensmitteln?
Ich würde da jetzt ehrlich gesagt widersprechen, weil ich sehe das nicht so. Ich glaube, das sind auch zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, der Abbau der klimaschädlichen Subventionen. Ich sehe das Thema Agrar ganz anders. Und dass die Flächenförderungen wegkommen, ist etwas, was ganz viele Menschen und viele Politikerinnen in Europa unterstützen, weil das einfach zu einer Agrarpolitik auch führt, die meiner Meinung nach nicht gut für die Landwirtinnen ist, weil viele da das Gefühl haben, sie werden in ein System gedrängt, das sie vielleicht gar nicht haben wollen und die auch anders eine Zukunft für ihren Beruf sehen möchten und für ihr Leben sehen möchten. Die kämpfen oft mit dem Problem, dass die Jugend sagt, ich sehe keine Zukunft und ich möchte den Hof nicht übernehmen. Das finde ich ist auch für eine Region wie Vorarlberg keine gute Zukunft, sondern wir sollten die Agrarförderungen so gestalten, dass sich auch Landwirtinnen bis zum gewissen Grad selbst verwirklichen können. Die sollen das tun können, was sie auch für richtig halten und sollen Möglichkeiten geben, auch eine bunte Landwirtschaft zu unterstützen, wo es auch nicht immer nur um die Milchwirtschaft geht, sondern auch um Gemüse zum Beispiel. Aber das EU-Landwirtschaftssystem ist sehr einschränkend, was das betrifft. Und da habe ich auch schon mich lange, als ich noch in der EU tätig war, dafür eingesetzt, dass die Förderungen anders funktionieren. Da braucht es auch mehr Spielraum, glaube ich, für Regionen, die sich differenzieren wollen.
Claudia Gamon, heute bei uns zu Gast, Spitzenkandidatin der NEOS für die Landtagswahl am kommenden Sonntag. Sie haben noch Möglichkeit, bis um 14 Uhr Ihre Fragen, Ihre Meinungen zu den NEOS hier kundzutun unter Dornbirn 3830.
Chico, you're the sun, all the children don't want the gun. Papa Chico's playing his son, all the people are turning around. Papa Chico, move your eyes, your scar is eating the ice. Papa Chico, sing his son, all the people are failing, they go. Papa Chico, son, all the children don't want the gun. Papa Chico's playing their song. All the people are turning around. Papa Chico, move your eyes. Your skull is eating the ice. Papa Chico, sing their song. All the people are failing.
Es ist genau 13.51 Uhr. Nach 9 Minuten haben wir Sendezeit. Und zwar, die verbringen wir mit Claudia Gamon, Spitzenkandidatin der NEOS. Der Manfred Dorn ist am Apparat.
Ja, also ich sehe bei den NEOS die Neutralität Österreichs. Da hat man mal davon geredet, immerwährende Neutralität in Verbindung mit dem Staatsvertrag 1955. Und da habe ich also große Bedenken, weil die NEOS vor der Neutralität offenbar nicht viel halten, wenn sie von einem starken Europa mit gemeinsamer sich Außen- und Sicherheitspolitik träumen. Und die haben also keinerlei Interesse, Kinder oder Enkelkinder erst gut auszubilden, um sie nachher für Brüssel in einen Krieg zu schicken.
Ist jetzt kein direktes Thema für die Landtagswahl, aber die Leute haben ein Recht, ihre Meinungen zu erfahren, Frau Gamon, bitte.
Also ich glaube, meine Meinung ist dazu bekannt, weil ich immer schon für ein starkes Europa eingetreten bin, während meiner Zeit im EU-Parlament, aber es war mir auch davor ein Anliegen und es ist mir auch jetzt ein wesentliches Anliegen. Ich möchte auch nicht, dass unsere jungen Menschen in den Krieg müssen, aber ich sehe die größere Gefahr darin, dass wir irgendwann angegriffen werden. Wladimir Putin wird nicht bei der Ukraine Stopp machen, wenn er nicht aufgehalten wird. Das ist der Schutzwall vor Europa im Moment. Und was ich in Europa gemerkt habe, und das ist eine wesentliche Erfahrung für mich gewesen, ist, mit Menschen zu sprechen, Kolleginnen zu sprechen, die aus anderen Ländern kommen, die zum Beispiel an die Ukraine angrenzen. Für die ist die Gefahr ganz eine andere. Das fühlt sich vielleicht für uns weit weg an. Aber es ist was anderes, wenn dir Wladimir Putin dann ins Knack runterschnauft.
Deshalb auch die Reaktionen der nordeuropäischen Staaten etc. gleich rein in die, genau, NATO Schutz suchen. So zu verstehen.
Ja, man hat ja in Österreich manchmal das Gefühl, wir haben ja lauter NATO-Staaten rund um uns herum. Uns wird schon nichts passieren. Aber auch jetzt aktuell sind wir selber für unsere Verteidigung verantwortlich. Das ist nun einmal so. Die anderen NATO-Staaten sind nicht dafür verantwortlich, uns zu schützen. Das ist schon auch wichtig einmal zu betonen. Für mich ist aber schon einmal wesentlich, dass wir die Diskussion führen, wie könnte sich Österreich selbst verteidigen. Und da braucht es viel mehr Investitionen auch in unser Bundesheer, damit man das einmal anständig machen kann und überhaupt eine Chance hat. Aber dass zum Beispiel Parteien wie die FPÖ sich vehement dagegen stellen, einer Initiative wie Sky Shield beizutreten, wo es einfach darum geht, eine gemeinsame europäische Luftabwehr zu haben, wie man da dagegen sein kann, das verstehe ich nicht, gerade auch von einer Partei, die sagt, sie steht für Sicherheit. Ich finde, wir NEOS stehen für Sicherheit. Wir wollen, dass die Österreicherinnen und Österreicher sicher sind, aber wir haben ein ehrliches, finde ich, kritisches Bild darauf, wie die Gefahrenlage ist. Vor 5 Jahren, als ich für das EU-Parlament kandidiert habe, hat man auch darüber gelacht, als es darum ging, Russland ist eine Gefahr. Ich habe gesagt, Russland ist eine Gefahr und ich finde es überhaupt nicht gut, dass ich Recht behalten habe.
Dann haben wir die Frau Kirsch. Grüß Gott.
Grüß Sie. Ich würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, die NEOS für die Wirtschaft und einen kompetenten, mit Augenmaß und Intelligenz ausgestatteten, guten Partner und das als Zweierkombination. Das wäre mein Traum.
In der Landesregierung?
Ja.
Also die NEOS und eine andere Fraktion dazu?
Ja, danke. Unbedingt, weil ich halte das für dringend nötig.
Der Wunsch von der Frau Kirsch, dann eine Reaktion auf ihre Antwort zu diesem Herrn, der bei der Telefonseelsorge angerufen hat, vom Ralf. Einem Mann, der 45 Jahre am Bau gearbeitet hat und körperlich am Ende ist, nur Danke zu sagen, reicht nicht, Frau Gamon. Ich wollte NEOS wählen, meine Meinung habe ich jetzt geändert. Ich danke Ihnen aber für Ihre Offenheit in diesem Thema. Wollen Sie ihm noch etwas sagen? Als Replik drauf?
Ich glaube, wenn jemand in der Telefonseelsorge anruft, ist es schon wichtig, zuerst einmal auch Empathie zu zeigen. Und das ist mir auch wichtig. Und da will ich nicht sofort sagen, ja, wir gehen jetzt gemeinsam zur Pensionsversicherungsanstalt und schauen uns an, wie ein Pensionskonto ausschaut. Weil für mich hat es geklungen, als ob der Herr, der dort angerufen hat, zuerst einmal auch Verständnis für seine Situation hören möchte. Und das ist mir ganz wichtig, zu zeigen, dass ich das habe. Und dass es mir nicht darum geht, alle Menschen als eine Gruppe zu sehen, wo ich sagen kann, ihr müsst bis dann und dann arbeiten, sondern auf jede Situation individuell eingehen zu können. Und vielleicht kann ich den Herrn ja auch noch überzeugen, kann mir eine E-Mail schreiben.
Aha, da heute die Diskussion anschauen um 21.05 Uhr, ORF 2. Dann noch 2 Mails, die Karin schreibt, natürlich sind die NEOS reif für die Landesregierung, es braucht dringend frische Ideen und vor allem Kontrolle. Und dann haben wir hier noch das Mail vom Alois Fetz. Hoffentlich kommen Sie in die Landesregierung. Dann das Thema S18, das haben Sie schon beantwortet im Vorlauf. Und was tun Sie, um das schreiende Unrecht der Ungleichheit der Frauenpensionen zu beseitigen? Leib- und Magenthema natürlich. Bleiben wir bei den bitte lokalen Möglichkeiten, die wir in Vorarlberg haben.
Ja, dann rede ich darüber, woher kommt es denn, dass dieser Pensionsgap so groß ist und dass er am allergrößten in Vorarlberg ist, dass Frauen weniger Pension haben als Männer und wie wir das in Zukunft ändern können. Und da geht es natürlich darum, wie viele Chancen haben Frauen auch Pensionsbeiträge einzuzahlen. Das ist ja das große Problem. Wir haben aber in Vorarlberg auch aktuell die Situation, dass wir Probleme haben, Frauen in Beschäftigung zu bringen und vor allem in Vollzeitbeschäftigung. Und das hat natürlich mit dem Thema Kinderbetreuung zu tun. Jetzt kann man vielleicht wieder sagen, was immer, Kinderbetreuung und Bildung. Aber es ist halt wichtig. Und vor allem ist Kinderbetreuung, es ist ein Thema der Kinderbildung, Chancen für alle Kinder, aber es ist auch ein Frauenthema. Und mir wäre es lieber, es wäre ein Frauen- und ein Männerthema, aber die Realität ist nun einmal, es ist ein Frauenthema. Und wenn wir Frauen nicht die Möglichkeit geben, lange und auch vor allem Vollzeit arbeiten zu können, damit sie was verdienen können, damit sie für sich selbst Pensionsbeiträge einzahlen können, dann werden wir dieses Problem nie in den Griff kriegen.
Also deshalb auch Ihre Forderung, kostenfreie Kinderbetreuung?
Absolut, weil es ist besonders für Frauen immer eine große Herausforderung. Ich habe mit so vielen gesprochen in den letzten Monaten, die sagen, ich habe das Gefühl, ich arbeite nur dafür, dass ich mir die Kinderbetreuung leisten kann, vor allem wenn es dann in Richtung Vollzeit geht. Es ist ja ein großes Problem in den westlichen Bundesländern, dass die Kinderbetreuung sehr teuer ist. Und natürlich ist es auch ein Thema, dass sie verfügbar ist und dass sie qualitativ hochwertig ist, ganz klar. Aber es kann nicht sein, dass man wegen der Kosten der Kinderbetreuung dann keine in Anspruch nimmt und deshalb nicht arbeiten gehen kann. Da haben wir doch alle nichts dafür als Gesellschaft, als Volkswirtschaft.
Wo wollen Sie das ganze Geld einsparen? Die Brennpunktschulen, Kinderbetreuung, das kostet alles Geld.
Also wir haben im Nationalratswahlkampf sehr viele Vorschläge gemacht, hat eine Expertengruppe.
Bitte Land bleiben, wir haben nur noch 2 Minuten. Land okay, bleiben.
Wir haben ja im Land auch Geld zur Verfügung, zum Beispiel
stimmt,
haben wir uns das angeschaut.
Land, ja.
Ja, der Zukunftsfonds, der in den letzten Jahren etabliert worden ist, wäre genauso etwas, wo man auch Geld hernehmen kann für die Ausweitung der Kinderbetreuung, um sie zum Beispiel auch kostenfrei zu machen. Heimfallsrechte, Hypo-Dividende, da fällt einem ja ganz viel ein, wo man sogar noch extra Geld in Vorarlberg herkriegt. Mir ist es aber wichtig, dass man haushaltet und ordentlich budgetiert, nicht nur als Selbstzweck, damit man das Budget in Ordnung hat, sondern dass man Spielraum hat, um in die Zukunft zu investieren.
Schluss noch das Zahlenspiel. Vor 5 Jahren, ich habe es schon erwähnt, 8,5%. Dann bei der Nationalratswahl in Vorarlberg 12,6. Ist das ungefähr eine Richtung, die Sie anpeilen?
Also wir möchten jedenfalls stärker werden in Vorarlberg. Wir möchten noch
die Antwort
Mandate
habe ich
dazu
erwartet,
gewinnen.
Ja. Ja, klar, ja. Gibt es irgendwie ein Ziel, wo Sie sagen, ja, das den mache ich eine Flasche auf?
Ja, aber das bald die für mich. Das können Sie dann auch schauen, ob ich eine Flasche aufmachen wollte.
Alles klar. Claudia Gmann, danke, dass Sie da waren. Auch Ihnen wünsche ich alles Gute für den Sonntag.
Danke.
Bis bald. Morgen bei mir der blaue Höhenflug als Thema. Christoph Pitschi, Spitzenkandidat der FPÖ bei uns zu Gast. Wir sind gespannt, was er zu sagen hat, welche Schwerpunkte im Wahlprogramm sind und wo seine Ziele liegen. Ein Ziel hat er mir schon verraten, heute am Telefon, der ÖVP möglichst nahe rücken. Alles weiter zu den Blauen im Wahlkampf, morgen ab 13 Uhr.
Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Erneut Bombendrohungen in Österreich. Signa Masseverwalter fordert auch vom früheren Bundeskanzler Kurz Geld zurück. Die Nachrichten mit Paul Kerker. In 3 Bundesländern gibt es weitere Bombendrohungen. Vergangene Woche hat es Bombendrohungen gegen mehrere Bahnhöfe gegeben. Gestern Abend ist in der Stadt Salzburg das Einkaufszentrum Europapark geräumt worden. In Graz war heute die Keplerstraße betroffen. In Linz ist erneut eine Schule evakuiert worden. Barbara Ganzfuß berichtet.
Wieder sind die Drohungen per Mail gekommen. In Graz wurde daraufhin die Keplerstraße gesperrt. Auch eine Schule wurde geräumt. Die Polizei war im Großeinsatz. Mehrere Polizeistreifen und Sprengstoffexperten waren im Einsatz. Auch in Linz ist um 10 Uhr am Vormittag eine Drohung gegen das Ramsauer Gymnasium eingegangen. Auch dort mussten alle Schülerinnen und Lehrkräfte das Gebäude verlassen. Und schon gestern Abend musste in Salzburg das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. Die Polizei hat alles durchsucht, gefunden wurde nichts. Schon vergangene Woche hat es einige Bombendrohungen vor allem gegen Bahnhöfe in Österreich gegeben. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermitteln.
In der Hofburg in Wien hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor einer halben Stunde das letzte Gespräch mit den Parteiobleuten nach der Wahl begonnen. Er berät mit Grünen-Obmann Werner Kogler. Am Vormittag ist NEOS-Obfrau Beate Meindl-Reisinger bei Van der Bellen gewesen. Meindl-Reisinger sagt, sie habe dem Bundespräsidenten zugesichert, bereit zu Reformen zu sein.
Ich habe bekräftigt die grundsätzliche Bereitschaft, an Reformen zu arbeiten und auch da entsprechende Gespräche mit ÖVP und SPÖ zu gehen. Ich möchte aber auch sagen, dass ich glaube, auch mit dem, was wir letzte Woche gehört haben, in welcher wirtschaftlichen Situation wir sind, in welcher budgetären Situation wir sind, dass ich alle Parteien in der Verantwortung sehe, hier jetzt diese Verantwortung auch für unser Land wahrzunehmen.
Sagt NEOS-Obfrau Meindl-Reisinger. Der Masseverwalter der Signa-Gruppe fordert auch vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz Geld zurück. Nach einem Bericht der Tageszeitung Der Standard verlangt der Verwalter von der Beratungsfirma von Kurz 750.000 Euro, die die Firma Kurz vor der Insolvenz als Honorar bekommen hat. Die Firma von Kurz hatte Signa geholfen, 100 Millionen Euro von einem arabischen Investor zu bekommen. Israel weitet seine Bodenoffensive im Libanon aus. Nach Armeeangaben greifen die Bodentruppen einzelne Ziele im Südwesten des Libanon an. Zuvor sind die Truppen in den Südosten vorgedrungen. Die